Sei Podcast Deutschland.
Sei Ram und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer,
zu dieser Sendung.
Auf der Frankfurter Buchmesse 2007 stand bei der Präsentation des Satya Sai Verlages die Lehre Sai Babas im Vordergrund, dass zwar alle heiligen Schriften der Menschheit Gott mit unterschiedlichen Namen nennen, es aber nur einen Gott gibt.
Zu behaupten, Hinduismus, Buddhismus, das Christentum und der Islam seien verschiedene Religionen, verrät mangelndes Verständnis der wahren Bedeutung von Religionen.
Um uns dieser Aussage von Sai Baba einmal praktisch zu nähern, sind wir heute nach Lübeck zu Detlef Koch gefahren, um von ihm als Muslim zu hören, wie er persönlich die Einheit der Religion erfährt.
Wir legen diese Sendung Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Hallo Detlef, mit 11 Jahren hattest du eine bis heute unvergessene Begegnung mit Gott. Magst du sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz erzählen?
Ja, die Geschichte beginnt eigentlich in Italien. Es muss so 71 gewesen sein. Ich kann mich noch ziemlich genau erinnern. Es war einer dieser Mittsommertage, sehr heiß, wo die Luft so steht und flimmert. Und meine Mutter und ich sind wir auf einen Berg gestiegen. Also so ein, ja, und da war eine kleine Kapelle. Und ich ging in diese Kapelle hinein und mich umfing sofort diese Kühle und auch das Licht war so gedämpft und ich empfand das eigentlich als sehr angenehm und setzte mich dann einfach ganz erschöpft auch in eine der Kirchenbänke. Und auf einmal flog die Tür auf und eine mit Kopftuch bekleidete Frau rannte den Mittelgang hinunter bis vor den Altar, so wie eine Süditalienerin gekleidet halt, und fing da an, in Italienisch, ich sag mal, zu fluchen oder zu schimpfen oder zu gestikulieren. Und dann brach sie da vorne so fast zusammen auf die Knie und weinte. Und dann redete sie ganz normal und dann stand sie auf und ging strahlend da wieder raus. Und am Anfang habe ich natürlich gedacht, die ist ja völlig verrückt, das guckst du dir jetzt mal an. Und dann habe ich aber begriffen, dass die überhaupt nicht verrückt war, sondern dass die mit Gott geredet hat. Auf eine Art, wie ich es nie hätte können. Mit einer Herzlichkeit, mit einer Direktheit, mit einer Unmittelbarkeit, ja, wie sie ja wohl nur gläubige Menschen auch haben. Und das hat mich komischerweise mit einem Gefühl von Neid erfüllt. Es war so das Gefühl, das will ich auch. Aber dann ist es irgendwann versackt. Ja, Gott war erstmal so weg.
Und wann hat sich Gott dann wieder in dein Bewusstsein gedrängt?
Ich bin eben nicht als Christ erzogen worden. Die Leute fragen mich manchmal, ob ich konvertiert bin. Ja, formal gesehen bin ich das natürlich, aber eine Konvertierung setzt ja immer voraus, dass man einen Glauben ablehnt und dann in einen anderen hineingeht. Ich würde sagen, ich habe mir meine Religion erwählt, denn ich hatte vorher gar keine. Ja, wenn ich in einem christlichen Haushalt geboren worden wäre, mit einem wirklich gelebten Christentum und nicht als U-Boot-Christ, der ja immer nur zu Weihnachten oder zu Ostern irgendwie auftaucht, dann wäre das also eine ganz andere Qualität gewesen. Dann hätte ich vermutlich auch eine Beziehung zu Gott gehabt, aber die hatte ich halt nicht. Und dann bin ich also sehr rational an die ganze Geschichte gegangen. Ich bin einfach hier in einen örtlichen Buchhandel gegangen und habe mir alle heiligen Schriften geholt, von denen ich wusste, dass sie existieren. Hatte ich also einen Stapel Bücher und dann kam ein Freund von mir und sagte, ja, wo ist denn der Koran? Und ich sagte, naja, sag ich, das ist ja nun keine Religion. Sag ich, das sind ja alles nur Spinner und das ist ja im Prinzip nicht wirklich echt oder so. Da sagte er, so kenne ich dich ja gar nicht, das ist ja voller Vorurteile. Lass uns doch mal in die Moschee gehen. Und dann sage ich, naja, sag ich, du kannst doch nicht einfach irgendwo in eine Moschee gehen. Doch, warum nicht? Und dann sind wir dahin und dann haben wir uns dort mit einem Kamal Hodja unterhalten. 3 Stunden haben wir uns über den Islam unterhalten. Und alle meine Vorurteile, die ich gegenüber dem Islam hatte, waren bestätigt. Ich sagte, siehst du, sage ich, engherzig, Werkgerechtigkeit, keine innere Beziehung zu Gott, dies, das, das. Und habe da so die Sachen aufgezählt. Aber dieser Kamal Hodja hatte mir nun einen Koran mitgegeben. Da saß ich und habe angefangen, den Koran zu lesen, natürlich damals auf Deutsch, ich konnte ja kein Arabisch. Auf einmal entstand etwas sehr Merkwürdiges, weil ich hörte auf zu lesen und es hat in meinem Kopf einfach weitergelesen. Und ich habe einfach nur so das Erlebnis gehabt, so Herz auf, Liebe rein, Herz zu. Und ich habe nur geweint. Ich war einfach zutiefst ergriffen über diese unglaubliche Liebe, die Gott auch hat. Ja, uns Menschen gegenüber, dass er überhaupt sich so auch herabbeugt. Ja, also es gibt ja im Islam wird der Koran als Koran Karim bezeichnet, ja. Aber warum wird er so bezeichnet? Weil es eine Barmherzigkeit ist, eine unglaubliche Güte, die darin liegt, ja, sich auf so eine Ebene herunterzubeugen, dass Menschen einfachsten Gemüts auch verstehen können, was Gott von uns will.
Leuchtend erhebt sich der ewige Herr in mir mit all seiner Macht. Endlich Gewissheit und Freude und Kraft. Gott, der Herr, sagt, ich bin er. Liebe und Licht, Glück, Ewigkeit. Ich bin der ich bin. Ich bin der ich bin. Liebe und Licht, Glückseligkeit.
Leuchtend erhebt sich der Ewigkeit.
Dann hatte ich natürlich eine Haufen Fragen, und zwar an den Hodja. Und offensichtlich waren die Fragen besser als die Antworten, denn es kam nachher so, dass der Imam mich immer eingeladen hat, Vorträge zum Thema Islam zu erhalten, wenn Schulklassen in die Moscheen kamen. Und das habe ich dann auch gerne und bereitwillig gesagt und habe da ganz viel auch erklärt. Und daraufhin sagte dann irgendwann eine Lehrerin, ja, glauben Sie denn, dass Mohammed ein Prophet war? Ich sage, natürlich glaube ich das. Und dass es einen Gott gibt, das glaube ich natürlich auch. Ja, sagte der Hodja dann, der daneben saß, ja, dann bist du ja Moslem. Ach so, ja, ja, dann bin ich Moslem. Ja, und dann hatte ich ganz offiziell auch meine Schahada gesprochen, also das Glaubensbekenntnis. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Prophet oder sein Gesandter. Und damit war das für mich klar. Und dann habe ich aber erst viel später Brüder aus Freiburg kennengelernt, die Naqshbandis waren, und das waren die Sufis. Und dann merkte ich, dass es eben zwei Arten von Islam gibt.
Welche sind das?
Das Interessante beim Islam ist halt, es ist keine Religion im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine absolute Religion. Es gibt ja Religionen, die haben ja alle einen Absolutheitsanspruch. Ja, und ich habe das immer früher nicht verstanden, was ein Absolutheitsanspruch ist. Aber ich dachte immer, da will eine Religion sagen, dass sie besser ist als eine andere. Aber so darf man diesen Absolutheitsanspruch überhaupt nicht verstehen. Im Islam zum Beispiel ist es so, da steht dann, es gibt, von euch soll keine andere Religion anerkannt werden als Hingabe. Ja, aber Hingabe ist das deutsche Wort für das arabische Wort Islam. Ja, und natürlich in der heutigen Zeit wird das Wort dann eben unübersetzt gelassen, um daraus eben einen Absolutheitsanspruch abzuleiten. Aber Mohammed selber hat diese Worte ganz anders benutzt. Das weiß man auch. Also das ist auch islamische Lehrmeinung. Das ist jetzt nicht meine persönliche Interpretation. Wenn also Moses oder Jesus im Koran als Muslime bezeichnet werden, ja, dann kann das ja eigentlich gar nicht sein, wenn man das im engen Sinne sieht. Aber es bedeutet halt nur gottergebener Mensch. Und Mohammed war ja auch weder Christ noch Jude, sondern er ist einfach nur ein Mensch gewesen, der an diesen einen Gott geglaubt hat. Also Baba-Leute zum Beispiel, so Baba-Devotis, die jetzt gar nicht irgendwie in einer Religion zu Hause sind, sind in dieser Weise natürlich dadurch dem Islam auch eigentlich, diesem eigentlichen islamischen Grundgedanken sehr nahe, weil sie eben keine bestimmte Religion für sich in Anspruch nehmen. Aber im Laufe der Jahrhunderte ist natürlich daraus durch Institutionalisierung und so weiter und so fort im Islam eine Religion geworden, mit bestimmten Formen des Rituals und so weiter und so fort, mit der arabischen Prägung und mit den arabischen Ritualgebeten, mit den einschlägigen Feiertagen und so weiter, die auch ihre Berechtigung haben. Aber in der Urform ist Jesus kein Christ gewesen und natürlich Mohammed kein im heutigen Sinne Islamangehöriger, sondern im wahrsten Sinne des Wortes ein Moslem, also ein Mensch, der sich Gott ergibt.
Also man muss hinter die Dinge schauen.
Das war für mich dann irgendwann klar. Das war ja am Anfang auch so, als ich zum Islam kam, da habe ich wirklich, und Gott möge mir das heute verzeihen, wirklich 3 Wochen wirklich gedacht, okay, es gibt die falschen Religionen und ich habe die richtige. Ja, und dann habe ich aber irgendwann auch die Bibel hervorgenommen und habe darin gelesen und ich hatte ein ähnliches Erlebnis. Ich hatte auf einmal einen spirituellen, einen Herzenszugang zur Heiligen Schrift. Und nach einem halben Jahr, ich weiß, es war im Sommer irgendwann, hatte ich dann unten im Garten gesessen und in der Bhagavad Gita gelesen und ich hatte auf einmal denselben Zugang und da habe ich dann begriffen, ja. Man muss hinter die Sachen schauen. Und es war für mich natürlich dann in dieser Konsequenz auch völlig normal und eigentlich gar nicht irgendwie etwas, worüber ich nachgedacht habe, dass Shirdi Baba einen Tag in der Moschee gelebt hat und einen Tag in einem Hindu-Tempel. Weil für mich ist das mittlerweile natürlich längst transzendiert. Und ich denke immer, dass es ganz wichtig ist, dass das auch verstanden wird in der heutigen Zeit. Dass es eben nicht darum geht, Lehrmeinungen ja, gegeneinander zu stellen, sondern eben die Gemeinsamkeiten zu sehen, dass man einfach begreift, dass diese Religionen in ihrer phänotypischen Ausprägung nichts anderes sind als Werkzeuge, die gleichsam die tiefen psychologischen Prozesse in Gang setzen, die zur Selbsterkenntnis führen. Ja, also Mohammed hat in einem Hadith auch gesagt, ich kann es jetzt leider nicht mit der Quelle angeben, aber wer sich selbst erkennt, erkennt seinen Herrn, oder Selbsterkenntnis ist Gottes Erkenntnis. Ja, und Sufi-Meister haben ähnliche Dinge behauptet.
Du hast gerade Shirdi Baba erwähnt. Wann bist du eigentlich zu Satya Sai Baba gekommen?
Ich bin eigentlich 1986 zu Baba gekommen. Ich war zu dem Zeitpunkt ja bereits Moslem und besuchte meinen Freund. Und dort lag ein Buch, ein orangenes Buch, Liebe, Wesen und Botschaft eines Avatars. In dem Moment las ich darin und ich stellte auf einmal fest, dass dieser Mensch dort genauso denkt wie ich. Und das habe ich dann auch so geäußert und daraufhin sagte mein Freund dann, nee, du denkst wie er. Und daraufhin sagte ich, wo ist denn da der Unterschied? Ja, sagt er, du bist ein Nichts und das ist ein Avatar. Daraufhin sage ich, und was ist bitte ein Avatar? Ja, sagt er, das ist Gott auf Erden. Und es war für mich so absurd, dass ich gesagt habe, ja, sage ich, und ich bin der Kaiser von China. Dann saß ich aber 6 Wochen später im Flieger und bin nach Puttaparthi geflogen, weil ich habe einfach gemerkt auch, dass diese Lehre genau das ist, was in mir auch an Vorstellungen von Gott da war. Ja, so, dann kam zum ersten Mal Darshan, das war damals ja nicht so wie heute, sondern da war Darshan noch irgendwie etwas, wo man Baba ganz nah sah, alles auf einem Sandplatz. Ich wunderte mich damals schon, dass Baba dann in so eine Menge zeigte und da stand dann wirklich einer auf und ich habe gedacht so, wie konnte der denn nun wissen, dass er gemeint war und kein anderer? Wir bekamen dann ein Interview. Auf jeden Fall saßen wir da und sagte er, alle Leute, die jetzt hier in der Gruppe sitzen, sind Lehre. Daraufhin merkte ich einfach so, ja, das stimmt ja nicht, weil ich hatte jetzt zu dem Zeitpunkt Medizin studiert. Bis dahin wollte ich auch kein Lehrer werden. Heute bin ich das aber. Und er hatte diesen Begriff auch in einem weiteren Rahmen gefasst. Und er materialisierte dort auch Dinge. Er materialisierte einen Japa-Maler, was ich auch genauestens beobachten konnte, weil man sah halt eben, wie sich diese Maler unterhalb seiner Hand mit einem Abstand von 5 oder 6 Zentimetern aus der Luft materialisierte. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Aber das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Dann hielt er ein Taschentuch hoch, Baba, und fragte dann, was das ist. Und wir natürlich alle, Handkerchief, also ein Taschentuch. Und er erläuterte uns dann, dass Gott durch dieses Taschentuch verdeckt ist. Und die Kettfäden, die Wünsche und die Schussfäden, die Gedanken sind. Und es ist egal, was man zuerst auflöst, aber sobald man eins davon auflöst, löst sich dieses Tuch auf und damit wird Gott sichtbar. Und das fand ich ein unglaublich schönes Beispiel. Also es war sehr einleuchtend. So. Tage später war es dann so, dass wir also nachmittags zum Bhajan konnte man im Tempel sitzen. Und ich reihte mich dann eben relativ früh an. Und also erste Reihe waren die Musiker, zweite Reihe Musiker, dritte Reihe war, glaube ich, noch eine Reihe und die vierte Reihe saß, glaube ich, ich. Und Baba saß auf dem Stuhl und schlug den Takt zu den Bhajans. Und dann machte er auf einmal eine kreisende Handbewegung. Eine ganz langsame, er beugte sich so vor und in dem Moment, ich weiß nicht, wie das genau war, aber es war alles eins, ich wusste zu dem Zeitpunkt alles. Ich hätte von jeder Ameise in Colorado oder von jedem Eisbär in der Arktis oder wo auch immer, es war alles eins. Und ich machte nur und Baba lachte und saß da wieder in meinem Körpergefängnis mit meinem jetzigen kleinen Bewusstsein, was man sonst so hat. Und ich muss da vielleicht noch zu sagen, ich saß nämlich in diesem Tempel und habe ein intensives Gebet gesprochen. Herr, ich bete jetzt zu dem Gott, der die Welt erschaffen hat, zu dem Gott Abrahams, zu dem Gott Isaaks, zu dem Gott, den ich in meiner Religion habe als Moslem und so weiter und so fort. Und dieser Gott, den meine ich, wer ist dieser Mann da vorne? Und dann kam auf einmal das sozusagen als Antwort. Und das Seltsame ist, dass mich das immer noch nicht überzeugt hat. Das kam erst später, das baute sich so langsam auf. Es war einfach diese, ja, ich kann es einfach gar nicht sagen, es war einfach diese Liebe, diese unbedingungslose Liebe, die ich in dem Moment gespürt habe. Ja.
Ich lausche, auf die Stimme meines Herzens. Ich lausche ganz tief in mich hinein. Ich höre deine Stimme, du rufst nach mir, deine Stimme ganz klar, ganz nah. Ich bin ja nur gekommen, dir zu sagen, Herr, ich liebe dich, Herr. Tief in mich hinein, ich höre deine Stimme, du rufst nach mir, deine Stimme ganz klar, ganz nah. Sagen, Herr, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich, Herr. Auf die Stimme meines Herzens. Ich lausche ganz tief in mich hinein. Ich höre deine Stimme, du rufst nach mir, deine Stimme ganz klar. Ich lausche auf die Stimme meines Herzens. Ich lausche ganz tief in mich hinein. Ich höre deine Stimme, du rufst nach mir, deine Stimme ganz klar. Ich bin ja nur gekommen, dir zu sagen, Herr, ich liebe dich. Ich liebe dich.
Du hast dann ja 6 Jahre bei Baba gelebt und letztlich hat dich nur die Liebe überzeugt.
Ja, Liebe. Und im Nachhinein habe ich dann auch angefangen, ja seine Bücher zu lesen. Und ich habe einfach gemerkt, es gibt keine Fehler in diesen Büchern. Also es gibt keine echten Widersprüche. Ich habe gemerkt, dass er auf verschiedenen Ebenen redet. Ja, das ist was anderes. Aber im Sinne von, es war immer ein tiefes Verstehen. Und mir sagte dann irgendein Freund mal, ja, aber das ist doch nichts Neues. Ich sage, wenn da auch nur ein Satz Neues drin gestanden hätte, hätte ich gewusst, dass er das nicht ist. Ich sage, es kann ja gar nichts Neues geben. Woher soll das denn kommen? Es gibt nur eine Wahrheit. Das ist ja im Prinzip auch eine Fortsetzung meiner Suche nach Gott.
Warum muss man sich eigentlich eine Religion erwählen, wenn doch alles eins ist?
Dieser Satz, wenn doch alles eins ist, was ist denn bitte alles eins? Also Christen und Moslems beten verschieden. Es gibt einen Haufen Unterschiede, aber diese Unterschiede sind letztlich nichts anderes als die Verpackung. Also Baba hat das mal in einem Beispiel deutlich gemacht, wenn ein Kind eine Tablette nehmen soll und es hasst, sagen wir mal Orangen, aber liebt Bananen, dann werde ich diese Banane nehmen und die Tablette in die Banane drücken und dem Kind verabreichen. So, es geht also letztlich darum, dass wir die göttliche Medizin in einer uns angemessenen Form einnehmen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die mit dem Unterbewusstsein gewachsen ist. Ja, ich bin nun Gott sei Dank ein Moslem, der das sich erwählt hat. Dadurch sind zum Beispiel alle negativen Prägungen, ja, die es ja durchaus auch gibt. Es gibt ja gerade in der deutschen, wir erleben wir das ja gerade bei unseren Migranten hier, ja, wo eben Islam eher abgeschüttelt wird als was Unangenehmes, weil vielleicht von übereifrigen Eltern in die Kinder übergestülpt wird, aber nicht wirklich was innen zum Leben kommt. Die werden dann in die Moscheen geschickt zu irgendwelchen Hodjas, die da irgendwas lernen müssen, wo sie eigentlich gar keine Ahnung, keinen Bezug zu haben. Sie lernen Dinge auswendig, ohne sie zu verstehen. Sie können gar nicht wirklich beten, aber sie sind strenge Ritualisten und irgendwann werfen sie alles über Bord und wollen sich möglichst an die andere Seite des Erdballs stellen, als das mitzumachen. Und das ist natürlich genauso falsch, da wird das Kind dann mit dem Bade ausgeschüttet. Aber daran merkt man halt, dass das Vehikel oder das Medium, in dem die ganze göttliche Botschaft transportiert wird, ja eben nur ein Medium ist und nicht die eigentliche Sache. Und ich denke, alle Menschen, die im Hadern sind mit ihrer eigenen Religion, sind nicht notwendigerweise am Hadern mit Gott, sondern sie müssen vielleicht erstmal Gott durch diesen Dschungel von Ungereimtheiten auch entdecken. So, insofern ist es für mich also ganz wichtig, dass man auch ganz genau für sich guckt, in welchem Gewand fühle ich mich wohl, wenn ich auf den Weg gehe. Und Baba hat das auch an einer Stelle mal gesagt, euer Herz ist wie ein Acker. Wenn ihr an einer Stelle tief grabt, um nach Wasser zu suchen und sagt, da ist kein Wasser, und grabt ihr da nochmal und da nochmal und da nochmal, dann habt ihr nachher weder einen Acker noch Wasser. Aber wenn ihr sagt, okay, ich vertraue einfach mal darauf, es gibt Wasser an jeder Stelle, weil das ist mein Herz und da ist Gott und da gibt es Wasser, also Wasser und Gott ist ja so als. Und ich grabe in die Tiefe, dann finde ich Wasser. Und dann ist auch der Acker wieder fruchtbar. Dann habe ich auch das eigentlich erreicht. Das heißt also, auch wenn Jesus zum Beispiel sagt, keiner kommt zum Vater denn durch mich, dann heißt das nicht, die anderen sind alle schlecht. Sondern es heißt nur, wenn ihr schon mich als euren Meister oder euren Guru, kann man ja so sagen, ja, nehmt, ja, dann auch bitte ganz. Sonst lasst es. Das war ja eine absolute Lehrer-Schüler-Beziehung zwischen den Jüngern und Jesu. Und wenn man das begreift, dann begreift man auch den Absolutheitsanspruch in seiner richtigen Form. Er will nämlich den Fokus lehren. Aber er will nicht Hass auf die anderen predigen, sondern nur die Liebe zu den Seinen, beziehungsweise die One-Pointedness, was man immer so hört, ja, also diese Ausgerichtetheit. Ja.
Wir lernen den Islam heute ja eher als etwas Fanatisches kennen, denn als Liebe.
Das ist eben das Trügerische, dass Fanatismus und Hingabe zwei sehr ähnliche Gefühle sind. Ja, nur die einen sind ohne und die anderen sind mit Liebe. Ja, und die Liebe schafft die Erkenntnis und die Erkenntnis wiederum schafft Erweiterung. Ja? Während der Fanatismus schafft so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl um den Preis der Einengung, Das Blickfeld wird kleiner und kleiner und kleiner und irgendwann geht es in die eigene Vernichtung. Der Mensch ist dann eigentlich nur noch in einer Welt voller Feinde. Ja, und das ist etwas Schreckliches. Ich habe in meinem Bewusstsein so erstmal gar keine Feinde. Ich habe vielleicht Leute, die mir vielleicht nicht so angenehm sind oder dies oder das. Oder ja, aber so in diesem Sinne, so, das ist mein Feind, den muss ich vernichten. Ja, den habe ich, aber die heißen anders. Die heißen Lust, Gier, Zorn, Stolz. Ja, also im Islam wird gesagt, dass die Hölle 7 Tore hat. Ja, und ich wurde jetzt von meinem Nachbarn mal gefragt, stimmt das? Der Hodja hat gesagt, unsere Hölle hat 7 Tore. Ich sage, ja, sage ich. Und damit war er zufrieden. Daraufhin habe ich gesagt, ich sage, kennst du denn auch die Namen von diesen Toren? Und er sagte, nein. Und dann sage ich, ja, es ist Hass, Neid, Gier, Lust, Stolz, Zorn und Beigesellung. Also Schirk, was wir im Arabischen Schirk nennen. Also, dass wir etwas anderes anbeten als Gott. Ja, in welcher Form, mit welchem Namen, auch immer, aber etwas anderes anbeten. Ja, und es gibt einen Haufen Zeug, was die Leute anbeten. Macht, Geld. Ja, aber auch Götzendienst, also das gibt es ja durchaus. Ja, da gibt es Hindus, die sitzen vor dem Stein und sperren Gott in den Stein. Und da gibt es daneben einen anderen Hindu, ja, der betet zu derselben Statue, aber nimmt es als Erinnerung für das Große und Ganze. Und der eine begeht den Götzendienst, während der andere Gottesdienst macht. Da liegt ja der Unterschied und dass diese Feinheiten zu sehen, das wird eben nicht gemacht und es wird eben auch im interreligiösen Dialog wenig darauf geachtet. Im Gegenteil, es ist ja teilweise sogar schon so, dass auch Ängste da sind. Wenn ich zu viel preisgebe davon, dass es ja so viel Einheit gibt, dann verlieren wir unser Profil. Ja, da sind ja solche Ängste und damit dienen die Menschen ja nicht mehr den Menschen, die solche Sachen formulieren, sondern damit dienen sie ganz anderen Kräften und das ist eigentlich nicht sinnvoll. Deswegen ist die Einheitslehre von Baba eine richtige Lehre. Aber ich wehre mich natürlich auch gegen diesen Vorwurf des Synkretismus.
Also alles in einen Topf zu werfen, umzurühren und zu behaupten, alles ist eins?
So stimmt es eben nicht. Sondern es geht darum, alles ist in der Essenz eins, in der Botschaft eins, in der Erkenntnis eins, aber nicht in der Ausübung. Da darf es auch verschieden sein.
Lass mich dorthin gehen, wo Worte für dich fehlen, wo ich nicht mehr weiß, dass ich bin, wo ich nicht mehr weiß, dass ich bin. Herr, ich möchte vergehen im Raum ohne Ort, mich verlieren, wo nicht Stille ist und nicht laut, wo nicht Stille ist und nicht laut. Ins Nichtsein und Sein zu gehen, keine Leere dort und kein Raum, keine Leere dort und kein Raum. Dieser Ort ist beschrieben, wo nichts könnte alles gebären, ohne Dunkelheit, ohne Licht, ohne Dunkelheit. Thank you. lass mich dorthin gehen, wo Worte für dich fehlen, wo ich nicht mehr weiß, dass ich bin, wo ich nicht mehr weiß, dass ich bin, wo ich nicht mehr weiß, dass ich bin.
Du hast später ja sogar Arabisch gelernt.
Das habe ich natürlich gemacht, weil ich den Koran einmal in der Originalschrift auch lesen wollte. Ich wollte das einfach auch wirklich verstehen, was da steht. Habe dann natürlich auch gemerkt, dass es sehr schwer ist, Koran auch zu übersetzen. Also selbst mit so einem arabischen Lexikon, was ich hier stehen habe irgendwo. Das Problem bei der ganzen Sache ist, die Wortbedeutung hat im Laufe der Jahrhunderte eine Wandlung erfahren. Ich sage ja zum Beispiel Thema Muslim und Islam. Ja, für Mohammed hatte dieses Wort eine ganz singuläre Bedeutung, nämlich einfach nur Hingabe an Gott oder jemand, der sich Gott ergeben hat. Ja, und ich bin also dann in der Moschee gewesen und habe natürlich im Rahmen ganz normaler Gemeindearbeit auch die Kinder unterrichtet. Habe dann auch mit denen einen echten Religionsunterricht gemacht, der in Deutschland eigentlich fehlt. Gerade die türkischsprachigen Kinder, die haben es besonders schwer, weil sie den Koran halt lernen. Auswendig in einer Sprache, die sie nicht verstehen. Und das heißt, sie können nachher Dinge aus dem Koran sagen, aber sie können sie nicht meinen. Und da das islamische Gebet auch aus der Rezitation von Koranstellen besteht, zum Teil zumindest, wird überhaupt nicht gebetet. Ja, weil es kann ja nicht gemeint werden, was gesagt wurde. So, und das ist eine große Schwierigkeit. Man kann durchaus mal so in der Moschee rumfragen, einen 10-Jährigen fragen, was heißt Assalamu alaikum, da kriegt man vermutlich solche Antworten wie, das heißt sowas wie guten Tag, weil das eben gar nicht verstanden wird. Und da habe ich angesetzt und habe gesagt, so, jetzt kommt erstmal eine Kerze in die Mitte und jetzt setzen wir uns mal einen Halbkreis und jetzt gehen wir mal in die Stille und stellen wir uns einfach mal vor, dass Gott jetzt da ist. Dann haben wir halt zum ersten Mal auch gemerkt, wie schwer es Kindern fällt, zu beten, echt zu beten. So etwas fehlt halt, ja, und ich meine, ich bin ja nun heute nicht mehr so viel in Moscheen oder fast gar nicht mehr, weil ich mich da einfach rausgezogen habe, weil ich merke so, dass es für mich einfach nicht stimmt. Das hat aber mit dem Islam überhaupt nichts zu tun, sondern nur mit den Leuten, die ihn leben. Ja, das ist einfach ein großer Unterschied.
Du konntest einigen Kindern aber dann helfen, ein neues, ein anderes Gottesbild zu erspüren, sag ich mal.
Ja, wir hatten einmal, und zwar gab es einen Schüler, der hieß Murat. Ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie kamen wir auf Gott und ich sagte dann, ja, sage ich, Gott ist Licht, sage ich. Steht ja auch im Koran, ja. Nur Allah Nur, Licht über Licht. Ja, so steht es im Koran drin. Daraufhin habe ich ihm gesagt, ich kann dir eine Meditation zeigen. Und habe mit ihm diese Lichtmeditation gemacht, dass wir uns das Licht vorstellen und so weiter. Und auf einmal merkte ich, wie neben mir eine echte Veränderung stattfand in dem Jungen. Und ich merkte wirklich, dass da bei dem irgendwas passierte, weil ich merkte an der Ausstrahlung, an irgendwas änderte sich. Das war irgendwie so wie ein Schalter so umgelegt. Und, ja, und dann habe ich ihn auch wieder ausgeleitet aus der Meditation. Und das Erstaunliche war, dass der dann ein echtes Erlebnis damit hatte. Und ja, sagte, aber das war so verrückt, sagte, das. Ich war das Licht, ich war das Licht. Und er hat das also wirklich erlebt. Und das habe ich ja sogar gemerkt, dass er das erlebt hatte. Und da habe ich gedacht so, ich probiere das hier schon seit ewigen Zeiten und nichts passiert. Und der macht da einmal nur Schnipp. Ja, und das klappt so. Und das ist so schade. Es gibt bestimmt einen Haufen Leute, auch gerade in diesen Moscheekreisen, wo man das einfach nur mal anstoßen müsste. Und wo dann wirklich ganz viel Innerlichkeit passiert, aber die meistens bleiben die immer im Außen.
Im Sai-Brief Nummer 103 hast du uns dein Erlebnis mit dem kleinen Yusuf geschildert und dich in dem Zusammenhang dann als manchmal noch kleingläubig bezeichnet. Das hat mich sehr berührt. Eine solche Selbsterkenntnis nach 20 Jahren mit Baba?
Ja.
Wie hast du das gemeint? Und was, glaubst du, ist eigentlich das Geheimnis der Kinder, um das wir sie hin und wieder ja beneiden zu wissen, alles ist gut?
Ja, also es gibt ja manchmal so in mir die Haltung, also wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann mache ich die Sachen lieber selbst. Aber ansonsten kann man ja auch gerne mal um die Sachen bitten. Also ist jetzt natürlich völlig übertrieben, aber so ein bisschen so. Und ich merke immer auch heute noch, dass wir oft viel zu viel noch wollen. Und verrückt an der ganzen Sache ist, ich kriege jedes Mal das Gegenteil bewiesen. In mannigfacher Weise. Also es war während meiner Arabischstudien, ich hatte extrem wenig Geld. Also so wenig Geld, dass ich zu dem Zeitpunkt auch nicht genug zu essen hatte. Und ich hatte wirklich noch ein Viertel Fladenbrot, eine Tomate und ein bisschen Schafskäse. Und auf einmal klingelte es und ein Bekannter steht vor der Tür und sagt, ah, hallo Detlef. Und sag mal, hast du noch was zu essen? Und ich hörte mich sagen, das muss ich wirklich so sagen, ich hörte mich sagen, ja klar, ich habe noch Fladenbrot, Tomaten, Käse. Und der hat alles aufgegessen. Ich wusste, ich werde mir die nächsten 3 Tage auch nichts kaufen können. Also eine Woche lang wirklich nichts zu essen. Und das heißt wirklich, da waren die Haferflocken aufgegessen, da waren die letzten Krümel aus dem... Also da war wirklich nichts im Haus. Und ich hatte auch kein Geld. Am dritten Tag fing ich dann an, heiß Wasser zu trinken. Und zwar in kleinen Schlucks, ungefähr einen halben Liter, so schnell wie möglich. Und dann ein Buch auf den Bauch binden, mit dem Gürtel festschnallen und dann ganz schnell ins Bett. Weil dann ging das Hungergefühl weg. Dann war das auch in Ordnung, ja, so, und konnte man am nächsten Tag wieder, man fror ja auch am Anfang, ja, musste noch irgendwie in die Stadt irgendwas machen, wegbringen. Dann kam ich nach Hause und da war eine große Tüte, die hing da an meiner Türklinke mit Avocados, Brot, Käse, allem drum und dran, Obst, ja, und oben ein kleiner Zettel, so abgerissen von der Seite, so auf kariertem Papier und in so einer kleinen, ich fast kringeligen Kinderschrift. Keine Angst, Gott ist immer bei dir. Und ich habe erstmal geheult. Ich war so berührt, ja, weil ich auch gar nicht wusste, kein Absender, nichts, keine, gar nichts weiter. Und ich kam, dann packte das dann aus und suchte natürlich noch nach irgendjemandem, von wem ist das ja nichts. Also eine Woche lang lebte ich wirklich in dem Bewusstsein, so, jetzt habe ich wirklich von Gott, er hat das so gekriegt, ja, aber ich habe natürlich immer noch gesagt, so, wer hat mir das denn gegeben? Wer hat denn diesen... Und dann kam ich in diesen Arabischunterricht und dann sagte eine Freundin von mir, Detlef, hast du meine Tüte bekommen? Du sahst so hungrig aus. Und für mich war das so, also wenn man wirklich hundertprozentig sagt, ja, Herr, ich hänge nur von dir ab. Also geben bis zum Letzten über diese Grenze hinaus. Und nicht sagen, ja, ich habe aber nichts mehr, weil ich muss ja auskommen. Sondern wirklich sagen, so, jetzt ist das auch noch weg. Ich kriege schon irgendwie. Und im Unterbewusstsein habe ich das vermutlich irgendwie gedacht. Irgendwie. Und dann passiert es. Aber nur dann. Und nicht anders. Und das ist, glaube ich, das, was auch anders ist in der Spiritualität gegenüber dem weltlichen Denken. Im weltlichen Denken kommt erst die Erfahrung und dann kommt der Glaube. Im Sinne von, ja, jetzt habe ich das gemacht, glaube ich das auch, jetzt erlebe ich das auch. Und bei uns im spirituellen Bereich ist es genau umgekehrt. Der Glaube muss zuerst da sein. Also man muss ja gleichsam zuerst ins leere Becken springen und dann merkt man auf einmal, es ist ja doch Wasser drin. Ja, es ist so diese Art von Umkehr, ja, den man erreichen muss. Wir als Erwachsene haben ja zwischen der Absicht und der Tat immer noch den Gedanken. Und der ist bei Kindern manchmal ausgeschaltet. Und ich glaube, das ist das Geheimnis eigentlich. Man dankt in der Gewissheit, dass man es schon hat. So, und das ist im Prinzip die höchste Form von Glauben. Und Kinder haben diese Fähigkeit oft. Also wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, dann heißt das nicht, werdet kindisch, sondern werdet unmittelbar wie die Kinder. Oder werdet, ja, nimmt mal den Verstand weg an der Stelle. Und seid einfach offen und sendet eure wünschen, bitten und danken einfach ans Universum und wisst, ihr werdet auch dafür versorgt. Dieses Bewusstsein, dass man letztlich immer getragen ist, ich glaube, das ist dieses, was man mit Präsenz von Gott auch erlebt. Also so würde ich das bezeichnen. Also wo ich sage, ja, da ist Gott einfach da. Auch wenn man das jetzt nicht explizit immer sagt, aber ja, man erlebt es letztlich so. Man geht einfach, man steht auf, man geht zu Bett, man arbeitet in der Zwischenzeit, man trifft Leute, man tut irgendetwas, man weiß, nächsten Monat kann man seine Miete nicht bezahlen, aber am Ende des Monats ist dann irgendwie doch alles wieder gut. Oder auch nicht und dann eben auf eine andere Weise wieder gut, aber was auch immer. Ja, es ist nie so, dass es einen akuten Anfall von Weltschmerz gibt, in dem man erfährt, so, ich bin völlig verlassen. Ja, aber das ist etwas, das glaube ich, ist, dass man diese Beziehung, wenn man die Beziehung zu Gott aufrecht erhält, wenn man das wach halten kann, dann kann einem das eigentlich kaum noch passieren. Und wenn es einem dann passiert, dann kann man es wiederum im Umkehrschluss auch so sehen und sagen, okay, das ist irgendwie so etwas wie Gnade. Da werden jetzt ganz andere Dinge kaputt gemacht. Da kann man auch wieder dankbar sein. Also man kommt immer wieder zurück. Ich hatte jetzt einen Vortrag gehalten über das Gebet und habe gesagt, ja, es gibt ja irgendwann auch dieses Gefühl, Herr, warum hast du mich verlassen? Ja, oder es gibt dieses Gefühl, ich kann nicht mehr beten. Dann muss man zurück ins Gebet, indem man sagt, Herr, ich kann nicht mehr beten. Ja, aber man darf nicht sagen, dann bete ich eben nicht, dann lasse ich es eben. Ja, und wenn man dann nur rumstammelt und nicht meint, was man sagt und nicht dieses innerliche Gefühl hat und so weiter, das ist völlig egal. Erstmal kann man ja sagen, Herr, ich kann jetzt nicht mehr beten. Auch da hänge ich noch von dir ab. Und nicht so, ja, beten, das tue ich ja selber und das andere ist eben Gnade, falsch. Ja, es ist auch Gnade, dass man beten kann. Und wenn man das nicht begreift, dann ja, es ist auch Gnade, dass man nicht beten kann. Es ist alles Gnade. Ja, in diesem absoluten Zusammenhang begreift man eigentlich, es kann eigentlich gar nichts falsch sein. Alles, was kommt, ist gut. Mohammed hat es auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, alles, was uns treffen soll, soll uns treffen. Und alles, was uns nicht trifft, das soll uns auch nicht treffen.
Ein kleiner Hirtenjunge, der an einem sonnigen Sonntag seine Schafe hütet, hört die Glocken der nahegelegenen Kirche und beobachtet die Menschen, die an seiner Weide vorbei zur Kirche pilgern. Ich würde wirklich gerne mit Gott sprechen, aber was kann ich Gott denn sagen? Er hatte nie zu beten gelernt und deshalb kannte er auch kein Gebet. So kniete er nieder, wie er es schon oft bei anderen Menschen gesehen hatte, und begann das Alphabet aufzusagen.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Ein Mann, der vorüberging und den Jungen leise und mit gebeugtem Kopf immer wieder das ABC murmeln hörte, fragte: Was machst du da, mein Kleiner?
X, Y, Z.
Ich bete, antwortete der Junge. Der Mann erwiderte erstaunt: Aber du wiederholst doch nur das Alphabet. Der Junge erklärte ihm daraufhin: Ich kenne leider keine Gebete. Ich möchte aber, dass Gott über mich wacht und mir hilft, für meine Schafe zu sorgen. Deshalb dachte ich, wenn ich das, was ich weiß, aufsage, wird Gott meine Buchstaben zusammensetzen, um daraus die Worte zu formulieren, die ich ihm sagen wollte. Der Mann lächelte und sagte: Gott wird dich segnen, das wird er bestimmt. Er ging weiter, um dem Gottesdienst in der Kirche beizuwohnen und wusste, dass er heute keine schönere Predigt mehr hören würde.
Diese wunderbare Geschichte können Sie im Sai-Heft 103 nachlesen. Und sie macht noch einmal unmittelbar deutlich, wie viel Urvertrauen in die eine universelle Kraft, die wir Gott nennen, in Kindern noch vorhanden ist. Mögen Sie sich diese Gabe möglichst lange erhalten, um uns ein Beispiel zu geben, bei dem wir uns fragen können, auch noch nach 20 Jahren mit Baba: Habe ich seine Lehre wirklich verstanden und vor allem lebe ich sie?
Alle Religionen sind nur Facetten der einen Wahrheit. Alle Namen sind Namen Gottes. Alle Formen sind nur seine Form. Keine Religion kann für sich beanspruchen, die universelle Wahrheit voll zu repräsentieren. Sarvam kalvidam brahma, truly all is God. Sarvam kalvidam brahma, truly all.
Damit möchten wir uns für heute von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Anmerkungen zu unseren Sendungen haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften. Und wer übrigens Lust verspürt auf einen kleinen Ausflug in unsere deutsche Literatur, im westöstlichen Divan beschreibt Johann Wolfgang von Goethe seine Sicht der Einheit Allahs. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Evelyn Seliger. Sarvam kalvidam brahma, truly all is God. Sarvam kalvidam brahma, truly all is God. Kalvidam Brahma, truly all is God. Sarvam Kalvidam Brahma, truly all is God. Sarvam kalvidam brahma, truly all.